In der heutigen Episode sprechen Martin Baxmann und ich über das Thema, wie ist es, mehrere Praxen zu führen? Und das ist eine sehr autobiografische Folge, denn Martin führt ja mehrere Praxen. Und in dieser sozusagen ersten Folge von zweien, es ist eine Doppelfolge, erzählt Martin, wie es eigentlich gekommen ist, wo er angefangen hat und wo er aktuell steht. Und die Technik hört ihr in Folge 94. Aber jetzt erstmal rein in Folge 93.
Hallo liebe Leute, heute freue ich mich wieder ganz besonders Gast zu sein bei Opti Health Consulting, bei dem Christian Henrici, der einen tollen Podcast Christo und Kiez macht, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren erfolgreich ist im Bereich Podcast. Und wir haben uns zusammengetan für einige Folgen, um dort spannende Themen aus dem Bereich Management, Marketing, Leadership, Führungsstruktur und so weiter, alles, was uns einfällt in unseren Gesprächen, einmal mit euch zu teilen. Und da kommt heute wieder die nächste Folge dazu. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt hörst du gerne an und sei dabei.
You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
Herzlich willkommen zu Folge 93. Wie ist es, mehrere Praxen zu führen? Wieder zu Gast, Dauergast, Martin Baxmann und ich, Christian Henrici. Lieber Martin, herzlich willkommen zur Folge 93.
Hi, lieber Christian, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und hi, liebe Leute, euch im Auto auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück oder wo ihr gerade steckt, ne, wo man so einen Podcast halt hört. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, schnallt euch an. Es geht gleich los.
Wir haben heute, glaube ich, eher eine autobiografische Folge und ich leite es gleich mal ein mit Martin. Erzähl mal, was qualifiziert dich über das Thema, wie ist es, mehrere Praxen zu führen? Erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei dir so gekommen ist, wie das so angefangen hat und wo du jetzt stehst und dann ende doch mal damit, wie du diese Praxen ja als Einzelperson führst.
Also wenn es autobiografisch sein soll oder sein darf, in dem Fall, wie ist es dazu gekommen? Im Prinzip hat es sich einfach entwickelt aus dem, was gerade so möglich war, kann man im Prinzip sagen. Ursprünglich, ich habe einen Teil meiner Ausbildung in London gemacht, am King's College, und habe da als erstes schon mal einen ganz interessanten Einblick bekommen, wie man auch arbeiten kann. Nämlich die Leute, die einem da Kieferorthopädie an der Uni beigebracht haben, das waren zum Teil Professoren, aber das waren vor allem auch sogenannte Consultants. Das heißt, das waren Kliniker, die hatten einen Lehrauftrag, aber einen praktischen Lehrauftrag primär. Das heißt, die haben so ein, zwei Tage an der Uni unterrichtet und an den anderen Tagen haben die meistens als Angestellte in verschiedenen Praxen an verschiedenen Orten gearbeitet. Und da dachte ich damals schon so als Beginner, hey, das ist doch eigentlich super cool, man kann so mal eine Vorlesung machen, also man muss wirklich sich akademisch mit dem Thema auseinandersetzen, man hat Studenten, mit denen man arbeiten kann, das ist auch super cool, immer wieder junge, frische Leute um sich herum, die einem auch Ideen geben und einem auch mal Fragen stellen, die man sich vielleicht selber schon lange nicht mehr gestellt hat, dann aber auch verschiedene Arbeitsplätze vielleicht mit verschiedenen Strukturen, so dass man einfach dort sehr viel sehen kann und ein sehr buntes Arbeitsleben hat. Das war so der erste Punkt, den fand ich eigentlich schon ganz cool. In der Zeit habe ich schon parallel immer neben dem Studium so am Wochenende und so oder abends in Praxen gearbeitet. Das habe ich dann im Prinzip auch direkt weitergeführt, dass ich dann quasi, als ich fertig war, meine erste Praxis gegründet habe und parallel dazu immer noch zwei Tage in London gearbeitet habe. Das heißt, die erste Praxis war eine Neugründung. Da war sowieso jetzt nicht gerade vom ersten Tag an das Haus komplett voll, leider. Aber so ist das in der Regel bei einer Neugründung. Da hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich dann entsprechend gearbeitet, Geld verdient und habe mir damit meine eigene Praxis dann so ein bisschen mit querfinanziert am Anfang. Und dann war irgendwann mal der Punkt, dass meine Familie gesagt hat, so mit dem Hin- und Herreisen, jetzt jede Woche ist das nicht mal ein bisschen viel, muss das so sein? Und ich habe wirklich überlegt, okay, was machen die bloß, wenn sie wissen, wie das ist, wenn ich den ganzen Tag da bin? Finden die das dann auch so gut? Genauso ging es mir natürlich mit meiner Praxis auch. Und das hat mich aber schon als erstes einmal geformt dahin, dass ich ein hohes Maß an Effizienz und an Fokus einfach gebraucht habe, weil auch meine eigene Praxis war schon ein bisschen anders von mir aus aufgebaut als die Praxen, wo ich dann in London gearbeitet hatte. Also ich musste es halt kombinieren und relativ klar umschalten in den Bereichen und wirklich on point da klar sein, was ich entsprechen möchte. Und je mehr die Praxis auch zu Hause gewachsen ist, desto mehr habe ich schon damals, das ist jetzt 18 Jahre her, mich auf digitale Dinge verlassen, wie Handy und so weiter, und habe schon dann auch quasi die ersten Remote-Arbeiten durchgeführt. So, dann bin ich jetzt also quasi zurückgegangen und habe dann irgendwann festgestellt, okay, so eine Praxis, die ist mit reiner klinischer Arbeit, da kommt man mit 3 Tagen Arbeit relativ schnell an die Grenzen des möglich zu erwirtschaftenden Umsatzes. So, jetzt werden manche von euch natürlich sagen, boah, das kann ja gar nicht sein, ich arbeite 6 Tage die Woche und da ist immer noch nicht Schluss. Kann ich euch sagen, lasst mich mal zu euch zu Besuch kommen und dann drehen wir die einmal auf links und dann arbeitet ihr auch nur noch 3 oder 4 Tage die Woche, ohne dass ihr Einbußen habt. Aber das ist ein anderes Thema. Das war halt so der Gedanke. Und was ich gleichzeitig auch gemacht hatte, und man muss auch sagen, es war damals jetzt, sag ich mal, was Fachkräfte angeht, noch ein bisschen andere Zeit, als wir jetzt im Moment gerade haben. Ich habe einfach alle Talente, die ich gefunden habe, die habe ich wirklich schön qualifizieren und sortieren und so weiter weiterentwickeln können, sodass dann bei dem ersten größeren Überhang an hervorragenden Mitarbeitern ich mir gesagt habe, okay, die alle hier an einem Standort zu haben, das ist nicht wirtschaftlich, weil der Umsatz ist irgendwo gedeckelt, weil mehr als die Leute, die da wohnen, kannst du jetzt auch nicht behandeln. Machen wir eine neue Praxis und gehen einfach dahin, wo die nächste Zielgruppe einfach ist und nehmen ein paar von denen mit, die das schon 1:1 umsetzen können, die schon gut eingeführt sind. Und so ging es dann im Prinzip dann weiter und da haben wir dann nach 5 Jahren die zweite Praxis gegründet. Weitere 5 Jahre kam dann die dritte Praxis und dann ging es dann plötzlich ein bisschen schneller, da ging es dann im 2-Jahres-Rhythmus, weil wir dann schon so gut waren, sag ich mal, von den Prozessen her auch, wie suche ich den Standort aus, wie richte ich ihn ein, mit welchen Leuten arbeite ich dort zusammen, wo kriege ich die Mitarbeiter her, wie schule ich sie ein und so weiter und so fort, dass das schnell gewachsen ist. Parallel dazu war ich auch schon dann eine ganze Zeit als Speaker unterwegs und habe halt Fortbildungskurse und so weiter gegeben. Und das ist auch wieder was sich so gegenseitig ernährt hat in dem Bereich, wo man sagen, okay, die Fragen, die Leute auf den Kursen an mich hatten, die hatten eigentlich meine Mitarbeiter auch. Und die Fragen, die meine Mitarbeiter hatten, die haben die Leute auf den Kursen auch gehabt. Das heißt, da habe ich auch wieder gemerkt, okay, da gibt's aber eine sehr große Schnittmenge in dem Bereich. Heute würde man sagen, man kann es recyceln quasi, das Wissen, und mehrfach verwenden in dem Bereich. Und das hat auch ganz gut funktioniert. So ist dann auch noch ein Labor entstanden, jetzt mittlerweile eine Alleinfirma auch, weil alles das quasi aus dem eigenen Unternehmen heraus gewachsen. Und dann kam von außen, aber war die Nachfrage auch irgendwie immer auf die gleiche Art und Weise da und hat sich gegenseitig befruchtet, sodass das dadurch entstanden ist. Das ist einmal so kurz die Entstehungsgeschichte. Und dann ganz kurz einmal nur die Antwort, wie ist das dazu arbeiten, weil das fragtest du auch anders.
Ich habe eine kleine Nachfrage, um in der Autobiografie nochmal zu bleiben, bevor wir auf das neue Thema gehen. Wie lange warst du insgesamt in London?
Ich habe dort 2 Jahre Vollzeit gearbeitet und dann insgesamt, muss ich jetzt tatsächlich einmal rechnen, so etwa noch weitere 5 Jahre etwa in Teilzeit.
Und bist du da hin und her geflogen oder wie hast du das gemacht?
Ja, ich bin tatsächlich hin und her geflogen. Das ist übrigens echt geil mit Zeitverschiebung. Auch innerhalb Europa kann man sich in eine Zeitmaschine setzen. Ich bin dann meistens so um 7 Uhr in den Flieger und dann bin ich um 7 Uhr gelandet oder um 6.50 Uhr dann mit dem Zug in die Stadt und dann ging es dann weiter. Also das waren tatsächlich harte Tage, eine harte Zeit, muss man auch sagen, was sicherlich auch geprägt hat, wenn manche so fragen, so was für eine Arbeitseinstellung braucht man eigentlich für das, was man macht? Und ich sage immer, ja, weniger arbeiten und Effizienz und so weiter. Ich habe eigentlich schon immer auch kein Problem damit gehabt, 60, 70 oder 80 Stunden die Woche zu arbeiten, muss ich dann auch fairerweise sagen. Das ist natürlich ein gewisser Katalysator irgendwo immer gewesen. Nichtsdestotrotz sind die Konzepte aber auch anderweitig anwendbar, wenn man weniger arbeiten will.
Warum hast du dich seinerzeit für London entschieden?
Das war tatsächlich eine persönliche und eine private Entscheidung. Wenn man den Lebensstandard, den ich jetzt hier am Niederrhein habe, wenn ich den in London haben wollte, wäre das einerseits so, dass ich tatsächlich mit doch noch mehr Druck arbeiten müsste, einfach aufgrund der Preisstruktur, die man hat, Nummer 1. Nummer 2, so ein schönes Haus im Grünen oder so, da muss man dann normalerweise als Londoner commutet man dann jeden Tag 1,5 Stunden bis 2 Stunden hin und 1,5 bis zwei Stunden wieder zurück. Das heißt, es geht unheimlich viel Lebenszeit verloren, nur um das zu erreichen. Und jetzt sind wir wieder beim Stichwort, das war für mich absolut nicht lean. Genau das gleiche Bildungssystem, wenn man eine Familie, Kinder haben will, gibt es natürlich tolle Möglichkeiten in London auch, aber das ist alles mit unheimlich viel Aufwand verbunden. Und wenn man sich das vorstellt heute, ja, ist ein eigenes Thema für sich, aber die Schule ist nur ein Eintritt in bestimmte Möglichkeiten, die man hat. Da können Kinder auch mal Kinder bleiben und müssen nicht mit 5 in den ganzen Tag zwingend vielleicht und ja, auch von der Privatschule, sondern das geht auch anders. Das war so meine Ansicht oder unsere Ansicht damals. Und ja, das war die Entscheidung, dann in ein sicheres, beschauliches, ein ländliches, familienfreundliches Gebiet zu ziehen mit wenig Commuting-Time.
Ja, das heißt also, das war sozusagen die Entscheidung, weswegen nicht mehr London. Und was war der Grund, warum überhaupt London? Warum nicht Madrid? Warum nicht New York?
Oh, die Frage stellt sich so ein typischer Fachzahner zur Kieferorthopädie in Deutschland anders. Der fragt dann eher, warum nicht Greifswald, Witten, Herdecke oder so. Und genauso ähnliche Entscheidungsmöglichkeiten hatte ich auch. Und da musste ich dann sagen, ich habe mich damals, also ich bin in die Kieferorthopädie gekommen. Ich komme aus keiner Zahnarztdynastie. Heißt also, ich musste da meinen komplett eigenen Weg finden, was für mich bedeutet hat, ich habe mich direkt überall europaweit entsprechend beworben, weil ich auch keine Lust hatte, da irgendwie eben ewig auf irgendwas zu warten, sondern ich wollte es einfach machen und ich wollte es schaffen und hinkriegen. Und da habe ich halt unter anderem die Möglichkeit bekommen in London und ich fand es mega. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ja, ich gebe alles, um das hinzubekommen. Und war persönlich auch eine extrem gute Lernerfahrung für mich. Ob das jetzt für jeden das Gleiche wäre, also ich will das auch nicht bewerten oder so, ist besser oder schlechter als irgendwas anderes, sondern für mich war es tatsächlich goldrichtig und hat mich auf einen total spannenden Weg gebracht.
Konnten dir die englischen Professoren, die englischen Zahnärzte viel beibringen oder würdest du im Nachhinein sagen, okay, das hätte man mir auch in Deutschland beibringen können?
Man hätte mir sicherlich sehr viel auch in Deutschland beibringen können, weil ich war damals ein Newbie und ich war offen und ich war ein Schwamm und da gab es ganz viel zu lernen. Eine Sache, die ich auch rückblickend sage, die ich nur dort so lernen konnte, war die Offenheit für Evidenz. Also das, was ich heute mache, ist eigentlich immer evidenzbasiert. Sei es im kieferorthopädischen Bereich, aber auch sei es im Managementbereich oder im Education-Bereich. Ich bin voll der evidenzbasierte Typ mittlerweile. Ich mache nichts, ohne vorher recherchiert zu haben in dem Bereich und mich damit wirklich vernünftig auseinandergesetzt zu haben. Das war für mich neu. Ich kannte es vorher nur, ich komme an eine Uni, die hat eine Lehrmeinung, gehe ich 50 Kilometer weiter zur nächsten Uni, dann war die Lehrmeinung, die ich gerade mitgebracht habe, die war verpönt und dann gab es eine neue Lehrmeinung und dann ging es weiter. Das hat sich jetzt heute auch schon dramatisch verbessert, muss man sagen, das ist viel besser, aber ich kam dahin und dann haben die mich irgendwas gefragt im Study Club und dann habe ich gesagt, ja, mein Professor hat gesagt so und so. Und dann haben die gesagt, ja, wer zur Hölle ist dein Professor und in welchen Papern hat er das beschrieben und wo wurde das überhaupt, welche Evidenzstufe haben die drei Fälle, die der mal publiziert hatte eigentlich? Und dann, okay, ja, interessante Frage. Das fand ich sehr cool.
Und die zweite Frage, die Standorte, du hast gesagt, dann habe ich einen Standort aufgemacht hier und so weiter. Nenne mir mal die Orte, wo hast du angefangen, wo da war der erste, der zweite und so weiter, dass man das mal so ein bisschen geografisch einsortieren kann.
Also es ist der Niederrhein quasi im Dreieck zwischen, wenn man so will, Großraum Düsseldorf, Mönchengladbach, Duisburg. Und wie hat es angefangen? Ich habe mir zuerst die Stadt Kempen ausgesucht. Da habe ich quasi wirklich nach einem sehr günstigen Standort gesucht, den als erstes gefunden. Und dann habe ich die Standorte Geldern, Kamp-Lintfort, Willig und Nettetal dann mit dazugenommen, wenn man so will. Die sind quasi sternförmig ausgerichtet. Auch das war strategisch gewählt, dass wir genau einen Abstand haben, dass wir uns nicht gegenseitig kannibalisieren, aber gleichzeitig noch Marketing-Synergie-Effekte haben, dass wir nicht vollkommen im No-Man's-Land quasi von Null starten, sondern dass es eine gewisse Überlappung gibt.
Und dann zur finalen Frage und da, wo ich dich unterbrochen habe, wie ist es denn, diese Praxen zu führen? Erzähl da mal, wie du das gelernt hast und wie du sie jetzt eigentlich auch konkret führst.
Ich fange mal an, wie ich sie jetzt konkret führe. Ich habe immer noch meine festen Praxisorte und meine festen Praxistage und meine festen Patienten, meine eigenen Patienten auch. Das ist einmal wichtig, weil es einfach auch Teil meines Berufs ist. Und natürlich auch, gut, man könnte jetzt auch wieder aus Management-Sicht sagen, dass ich natürlich auch mittendrin statt nur dabei bin und auch genau weiß, was da passiert, die Patienten kenne, die Abläufe kenne, die Mitarbeiter kenne und so weiter. Und da auch erheblichen Einfluss natürlich drauf habe. Gleichzeitig ist es so, dass quasi der ganze restliche Teil mittlerweile quasi Remote-Arbeiten sind, die ich durchführe, täglich mit möglichst vielen Mitarbeitern im Gespräch zu sehen, häufig per Chat oder per Videochat, halt ohne viel rumreisen zu müssen und dass ich mich halt um die Strukturen kümmere. Ich bin so ein bisschen der Wächter des Systems mittlerweile geworden, dass alle wirklich auch ihre Arbeit genau nach den Vorgaben, die wir haben, durchführen, dass sie wieder auf den Weg gebracht werden, dass sie die Antworten bekommen, die sie brauchen, um das zu tun. Da hinzukommen, das hat tatsächlich eine Weile gedauert, hat auch ein bisschen Lehrgeld erfordert, gar keine Frage. Das war auch für mich ganz entscheidend zu lernen. Mit 5 Mitarbeitern ist ein ganz anderes Ding, als mit 10 Mitarbeitern zu arbeiten, ist ein ganz anderes Ding, als mit 20 Mitarbeitern zu arbeiten, ist ein ganz anderes Ding, als mit 45 oder noch mehr Mitarbeitern zu arbeiten. Das ist tatsächlich, sag ich mal, etwas, was dann gewachsen ist, wo ich sehr viel gelernt habe, mir aber auch sehr viel Input von fähigen Mentoren einfach gesucht habe, wo ich auch selber Coachings gemacht habe, Schulungen gemacht habe, genau um das zu lernen, nicht nur mich fachlich weiterzuentwickeln auch, sondern um auch die Fachexpertise im Leiten einer Praxis einfach zu etablieren.
Wie organisierst du deine Abstimmtermine? Also fass mal zusammen, wie viele Mitarbeiter hast du insgesamt und mit welchen Mitarbeitern stimmst du in welchen Abstimmrunden? Sind das wöchentliche UFixes? Sind es tägliche UFixes? Also wie hast du das organisiert?
Oh, das ist fast eine eigene Folge, ehrlich gesagt, wenn man so will. Also wir haben jetzt...
Gut, dann machen wir daraus eine eigene Folge. Dann würde ich sagen, dann lass uns das heute hier bei dem autobiografischen Teil belassen. Und dann nehmen wir in der nächsten Episode, das ist die Episode 94, nehmen wir dann sozusagen deine, sozusagen Planung der Gespräche, der Abstimmrunden, der UFixes, deine Lenkungskreise und wie auch immer man das nennen kann, die nehmen wir uns da mal zur Brust und gehen das mal ja von A bis Z durch. Super, ich glaube, das ist eine gute Idee. So machen wir das, oder?
Das ist doch mal ein geiler Cliffhanger, oder? Was sagst
ja,
du jetzt?
Ja, auch richtig.
Genau, jetzt kannst du aussteigen aus dem Auto und zur Arbeit gehen, musst jetzt nicht auf dem Parkplatz noch 20 Minuten stehen bleiben, sondern kannst dich erstmal um dich kümmern und beim nächsten Mal sind wir wieder frisch für dich da.
Genau, so machen wir das. Vielen Dank, lieber Martin, für die Folge 93. Sehr spannend, super spannend, wusste ich auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in Folge 94 und sprechen über das gerade angeteaserte Thema. Vielen Dank auch Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen kleinen Kommentar bei iTunes, kann man das machen, und ein paar Sterne bei Spotify. Das wäre spitze. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, bis dann. Schau auch gerne mal rein oder hör rein in den Podcast Küste und Kiez von Christian Henrici. Aber natürlich freue ich mich, wenn du mir weiter treu bleibst hier beim Lean Orthodontic Podcast, den Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und am besten auch einfach mal wieder einen Daumen hoch hinterlässt, einfach einen Kommentar auch mal schreibst oder auch dich bei mir persönlich meldest, wenn du ein bestimmtes Wunschthema hast, Fragen hast oder du vielleicht irgendwas nicht so ganz gut fandest, wo du sagst, Mensch, kann man das nicht nochmal ein bisschen genauer anschauen oder ein bisschen vertiefen oder ich habe da vielleicht auch eine ganz andere Meinung oder so, melde dich doch einfach, sag Bescheid